Wir sind sein Volk, wir sind sein Eigentum, du bist sein Eigentum und wir haben einen guten Gott. Das ist mir ganz wichtig, dass wir einfach wissen, er ist anbetungswürdig und du bist würdig, ihm zu gehören. Er hat Sehnsucht, dass dies einfach in unseren Herzen eingepflanzt ist, dass das stimmt und sitzt, dass du nicht nach Hause gehst und denkst, wer bin denn ich? Gott hat eine riesige Würde für dich bereit, auch heute. Auch in einem Thema, das dich sicher herausfordern wird. Ich hoffe, es gelingt uns, Matthias und mir, euch dieses Thema auf eine Weise schmackhaft zu machen, dass euch Mut gibt und nicht, dass ihr denkt, ach, was kommt in den nächsten Serien auf uns zu? Wir haben euch gern. Das müsst ihr einfach wissen. Und wir machen uns miteinander auf in dieses Thema hinein. Und wir sind genauso Betroffene und Gefragte, wie gehen wir mit diesem Thema um? Ich möchte, wir haben so einen Dreiteiler in der Predigt drin. Ich werde am Anfang einfach mal das Wort Aufbruch ein bisschen von verschiedenen Seiten beleuchten, weil jedes kommt aus einer anderen Situation. Und das Wort bei den einen löst eine Euphorie aus, beim anderen eine Depression. Der andere denkt, okay, mal schauen, was kommt. Es ist einfach eine Realität. Wir haben unsere Geschichte, wir sind verschiedene Typen. Und auch die Momente, in denen wir so ein Wort hören, das kann ganz Verschiedenes auslösen. Deshalb zuerst ein bisschen ein Spielen mit dem Wort Aufbruch. Dann wird Matthias uns mit hineinnehmen in die Geschichte vom Volk Israel. Die haben ja Aufbruch erlebt. Daran werden wir uns dann auch orientieren in der Predigtserie. Und im dritten Teil möchte ich einfach ein bisschen noch das beleuchten, welche Vorbereitungen geschehen, damit Aufbruch möglich ist. Und einfach darin möchten wir euch mitnehmen. Okay, Wikipedia. Das ist so das Erste, was man macht, wenn man Aufbruch sucht. Beginn eines Vorgangs, bei dem sich jemand entfernt. Das ist noch spannend. Also ich bleibe stehen und Matthias geht. Aufbruch hat etwas mit Bewegung zu tun. Geistiges Erwachen oder eine Entwicklung, welche ganz am Anfang ist. Das Aufbrechen von Objekten und Wertgegenständen mit Gewalt. Eine aufgebrochene Stelle, ein Bruch, eine Bruchstelle. Dann gibt es eine ganze Reihe Synonyme. Abgang, Abmarsch, Fortgang, Fortgehen, Weggang, Anfang, Auftakt, Beginn, Start. Und dann sinnverwandte Wörter, das finde ich noch spannend, ist Umbruch und Rebellion. Ich habe dann gedacht, okay, die Rebellion, die passt noch zu mir. Eine Redewendung, die bekannt ist, ich sitze in den Startlöchern, also bereit zum Aufbruch. Und ich habe zwei Folien vorbereitet und ich möchte einfach, dass du das mal liest. Diese verschiedenen Worte, immer rund, das sind, ich komme aus Rumänien, ich wollte gleich rumänisch weitermachen, es tut mir leid, ich bleibe bei Deutsch. Es sind Begriffe, wo du dich vielleicht findest, weil es hat mit deiner Zeit zu tun, wo du bist. Oder man hat immer den Eindruck, Aufbruch, das hat mit, ich muss jetzt nach vorne gehen, aber Aufbruch kann auch mit Alternative Plan B zu tun haben oder eine Ausweichlösung. Oder auch, du merkst, du bist in eine Sackgasse gekommen, du musst zum Alten zurück. Auch das kann ein Aufbruch sein. Oder du spürst, ich habe über meine Kräfte gearbeitet, ich bin über meine Kräfte gegangen, ich muss zu neuen Kräften kommen. Auch das ist Aufbruch. Aufbruch zu neuen Ufern, neues Versuchen wagen, Neuland betreten, angestammte Pfade verlassen, Gewohnheiten verlassen. Dann gibt es auch den Aufbruchsversuch. Der kann etwas knacken sein oder auch mal ein Versuch, ich bewege mich mal irgendwo hin. Aufbruchsstimmung, Aufbruchszeiten. Ich weiß nicht, wo du dich findest. Silas, kannst du mal die nächste zeigen? Aufbruch hat ganz bestimmt mit Innovation, Neuerung, Neuheit auch zu tun. Dann haben wir Aufbrüche allgemeiner Art, gesellschaftlicher, geistiger, geistlicher und kultureller Art. Auch das müssen wir uns bewusst sein. Aufbruch zeigt sich in ganz verschiedenen Schichten unserer Gesellschaft und in verschiedenen Formen. Aufbruch kann auch bedeuten Abschied nehmen, Ausbruch aus etwas, Erneuerung und Umbruch. Die Karten neu mischen ist auch eine Art von Aufbruch. Aufbruch hat auch mit erfinderisch sein zu tun, einfallsreich. Da haben wir einen kreativen Gott, der das in uns hineinlegt. Aufbruch hat auch ein Risiko drin, weil man kennt es ja nicht, wohin man geht. Aufbruch hat auch viel mit Entdecken zu tun. Entdeckerfreude, Entdeckungsdrang. Auch etwas Unerschrockenes. Ich weiß nicht, wo du dich so ein bisschen findest, aber ich wünsche uns, dass wir einfach sehen, wie viele verschiedene Facetten das Wort Aufbruch beinhaltet und dass für keines von uns hier drin es schlussendlich das Gleiche bedeutet, was es für dich im Moment heißt, wir brechen auf. Du brichst für dich auf, wir brechen als Gemeinde auf, aber die Essenz, die muss von Gott kommen. In der Bibel finden wir das Wort Aufbruch relativ wenig. Es steht eigentlich immer im Kontext von sich aufmachen, sich bewegen. Das Interessante, ein Aufbrechen habe ich gefunden, wo es wirklich darum geht, etwas zu knacken. Da ging es um die Eiterbeulen bei der Plage beim Volk Israel, bei den Ägyptern. Da steht, ist das Wort das einzige Mal, dass diese Eiterbeulen aufgebrochen sind. War für mich noch spannend, das so zu sehen. Das Wort Aufbruch ist wichtig, dass wir das in ganz verschiedene Verbindungen stellen und nicht einfach auf ein Gleis damit gehen. Und gerade in deinem Leben, denke, woher du kommst, was ist deine Prägung, was ist deine aktuelle Situation? Und habe auch den Mut, einfach ehrlich zu fragen, was macht das Wort Aufbruch mit mir? Löst es Ängste, Bedenken aus? Oder löst es in dir Motivation und Begeisterung aus? Das ist eine ehrliche Antwort, die wir uns geben müssen. Wenn ich dann denke, jetzt hat Elisabeth eine motivierende Predigt gehabt, ich muss jetzt wie sie, so paff, paff, paff. Ich sage dir eins, wenn es dir nicht so geht, belüge dich nicht. Dann steh zu deinen Ängsten. Es ist ganz wichtig, dass wir sind, wo wir sind. Mit dem Gott, geht Gott weiter. Und ich möchte jetzt Matthias das Wort geben, dass er uns ein bisschen in die Geschichte mit hineinnimmt, damals von dem Volk Israel.
Elisabeth hat mir eine ganz schwierige Aufgabe gegeben. Ich soll 550 Jahre in 5 Minuten abhandeln. Und das ist etwas schwierig. Das könnt ihr euch gut vorstellen. Und diejenigen von euch, die wissen, dass ich gerne Geschichten habe, dann wisst ihr, es ist noch viel, viel, viel schwieriger. Und ich werde einige Dinge einfach überspringen müssen, die mir sehr lieb wären. Aber was soll's? Wir gehen an die Arbeit. Jetzt muss ich nur noch schauen, irgendwo einschalten. Jawohl. Also die Geschichte. Ich denke, ihr kennt dieses Land, ihr kennt diese Region. Das ist der Nahe Osten. Und im Nahen Osten ist etwas passiert vor langer, langer Zeit. Da war im Land Ur, heißt das damals in der Bibel, ein Iraner, würden wir heute sagen, der dort von Gott angesprochen wurde. Sein Name war Abraham. Abraham lebte im Land Ur und Gott hat ihm den Auftrag gegeben, auszuziehen, die Verwandtschaft zurückzulassen und das verheißene Land, das er ihm zeigen werde, sich dahin zu bewegen. Und das hat er dann gemacht. Er hat sich auf den Weg gemacht. Und er hat einen langen Weg, er ist von Iran durch den Irak, von Irak nach Syrien gewandert, hat überall ganz bestimmte Erlebnisse gehabt. Müsst ihr alles nachlesen, steht alles in 2. Mose. Dann war er nicht am Ziel, sondern dort hat er dann eine Kurskorrektur erlebt und ist in das Gebiet gekommen, das heute von Israel und den Palästinensern gleichermaßen beansprucht wird. Dieser Abraham hatte keine Nachkommen. Und zur Verheißung des verheißenen Landes kam auch die Verheißung, dass er ein Volk sein wird, Vater vieler Völker. Und das ist lange Zeit nicht geschehen. Er hat dann noch einen kleinen Ausflug gemacht, übrigens, der Abraham, war kurze Zeit in Ägypten. Und war nicht so toll, was er da erlebt hat. Steht alles im 2. Mose, ist wie ein Krimi, oder? Und ist dann wieder zurück in das verheißene Land. Oh, jetzt ist es etwas zu schnell gegangen, glaube ich, aber das spielt keine Rolle. Wir lassen das mal so stehen. Abraham hat dann einen Sohn bekommen, den Isaak. Und Isaak hat eine wunderbare Frau geheiratet, die Rebekka. Und sie haben Zwillinge gekriegt, Esau und Jakob. Und das Leben schien eigentlich, jetzt ist alles in Ordnung. Er hat den einen Sohn bekommen, er hat der Abraham, den Isaak. Isaak hatte zwei männliche Nachkommen und die Welt wäre in Ordnung. Wäre da nicht die Geschichte dann von Jakob und Esau dazugekommen. Da muss ich überall schnell durch, weil sonst reicht mir die 5 Minuten nicht. Jakob hatte 4 Frauen, das ist eine eigene Geschichte. Lea hat lange Zeit keine Kinder bekommen und darum musste ihre Magd, die Silpa, herhalten. Und von Silpa waren dann Ruben, Simeon, Levi, Juda, Ischar und Zebulon. Entschuldigung, das waren die Kinder von Lea. Ich bin da verrutscht. Silpa hat Gad und Ascher geboren. Dann hatte Jakob noch die Rahel sich zur Frau genommen. Und die hatte auch 2 Söhne, Dan und Naphtali. Und weil das nicht genug war, war da noch die Schwester von Silpa und die Magd von Rahel, die dann den Dan und Naphtali noch auf die Welt brachte. Das heißt, ihr seht, eine ganz, ganz verrückte Familiengeschichte, die da abgelaufen ist. Alles selber gemacht. Und ich möchte das betonen, das selber gemacht. Sie haben das, also ist mir, wo ich das angeschaut habe, ist mir das so wirklich in den Sinn gekommen. Selber gemacht. Ich habe gemacht. Und als wäre das nicht genug Unglück, ist dann die Geschichte von Josef dazugekommen, der von seinen Brüdern verkauft wurde, wegen seinen Visionen. Nach Ägypten als Sklave von seinen eigenen Brüdern verkauft zu werden. Josef muss unten durch. Und Gott nutzt diese Situation, dass diese Brüder bzw. sogar die ganze Sippe, die zurückgeblieben ist im verheißenen Land, wieder gehen musste nach Ägypten, um dort sich Essen zu holen, weil eine große Hungersnot war. Josef gibt sich zuerst nicht zu erkennen, später dann doch. Alle kommen nach Ägypten, alle erhalten dort Asyl. Ich brauche ganz bewusst die Ausdrücke, wie man sie heute nennen würde, oder? Sie waren eigentlich Wirtschaftsflüchtlinge, waren Profiteure, weil sie gute Freunde bzw. Angehörige von Josef waren. Sie konnten den Staat und die ägyptische Kultur ausnützen. Und sie sind 430 Jahre lang in diesem Land geblieben. Mindestens 16 Generationen sind da gelaufen. Und ich habe mir mal gedacht, was sind 430 Jahre? Das wäre die Geschichte zurück bis zum Beispiel von heute aus Maria Stuart. Die wurde heute in diesem Jahr vor 430 Jahren hingerichtet. Ihr kennt die Geschichte hoffentlich. Nachlesen, geschwänzt in der Schule. Nein, es ist eine Riesenzeit, wo die Berufenen damals nicht im verheißenen Land gewohnt haben, sondern in Ägypten, wo es ihnen gut ging, am Anfang mindestens, wo sie von der Kultur profitierten, von der Musik, von all dem, was Ägypten zu bieten hat. Und sie wurden zuerst willkommen geheißen. Sie waren damals nur eine etwas größere Familie. Sie sind aber immer stärker geworden und darum haben die Ägypter auch angefangen, sie zu bedrängen. Sie haben dann die männlichen Nachkommen umbringen wollen und das haben sie auch getan. Die Hebammen haben da noch ein wenig korrigierend eingewirkt. Ihr müsst die Bibel lesen, da steht alles drin. Ja? Irgendwann wurde Mose geboren. Und diese Geschichte ist allein ein Riesenerlebnis für sich selber. Und dann irgendwann kam der Tag des Passahlamms. Wir werden darauf noch zurückkommen, aber einfach zur Erinnerung, das Passalam für eine Familie wurde ein Lamm geschlachtet. Für eine Familie wurden die Türpfosten angestrichen mit dem Blut. Für eine Familie bedeutete das Heil. Der Engel des Todes ist an diesen Türen vorbeigegangen. Und nicht alle, die zum Volk der Israeliten oder zu den Nachkommen Abrahams gehört haben, ist der Todesengel vorbeigegangen. Wenn wir die Geschichte der Ägypter etwas kennen und auch die anderen ägyptischen Schriften, dann wissen wir, oder wird uns berichtet, dass nicht alle am Auszug teilgenommen haben und nicht alle wurden verschont. Nämlich die, die die Balken nicht eingestrichen haben. Die wurden auch umgebracht, auch wenn sie eigentlich zum Volk der Israeliten gehörten. Und ich möchte da einfach meinen Rückblick aufhören. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten noch viel, viel mehr davon hören. Aber auch da kann ich nur sagen, wir werden überall nur kurz an der Oberfläche kratzen. Lest mal das zweite Buch Mose. Es berichtet von heute.
Was Matthias so in ein paar Minuten uns erzählt hat, darin waren sehr, sehr viele Aufbrüche enthalten. Menschen, die unterwegs waren, zum Teil gezwungen, zum Teil einfach, weil sie mit dabei waren. Andere, die diese Völker anführten. Und in allem drin ist es die Geschichte, die Gott mit seinem Volk geschrieben hat. Das ist mir immer auch wichtig, dass wir verstehen, Gott schreibt Geschichte mit Menschen, mit Völkern. Und in diesen Völkern sind du und ich jemand, der da dazugehört. Wir vergessen das oftmals, und ich meine das jetzt nicht negativ, weil wir uns oft auch als Nabel der Welt sehen. Gott schreibt mit Völkern Geschichte und mit jetzt im Neuen Testament auch mit seiner Gemeinde. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, wenn wir diese Aufbrüche sehen, die dieses Volk gemacht hat, auch die Christen im Neuen Testament hatten ihre Aufbrüche und ihre Geschichten. Und wir sind heute, 2018, dran, unsere Geschichte zu schreiben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, wo sind wir dran. Und das Alte Testament zeigt uns viel. Und wir wollen dann wirklich eintauchen in gewisse Begebenheiten, als dieses Volk unterwegs war, von Ägypten nach ins verheißene Land. Wir können da wirklich nicht alles. Aber lasst uns verstehen, in die heutige Zeit hinein, was es heißt, zum Volk Gottes zu gehören, Teil zu sein und in diesen Aufbrüchen Teil mitzuerleben und wirklich mit drin zu sein. Ich möchte jetzt wieder ein bisschen zu uns persönlich kommen, nicht mehr ganz so kilometerweit und weltweit. Lasst uns hinsehen, was es heißt, Teil eines Aufbruches zu sein. Von deinem persönlichen Leben, aber auch von der Gemeinde. Oder auch Aufbruch in deiner Ehe, in deiner Familie, im Beruf. Aufbrüche gehören zum Leben. Wenn wir keine Aufbrüche mehr haben im Leben, dann stagnieren wir oder gehen wir zurück. Das ist einfach so. Das Leben braucht Bewegung. Ein Aufbruch, der sichtbar wird, der hat eine Vorlaufzeit. Der hat etwas, was vorausgegangen ist. Wenn alles rund läuft, sind wir ganz ehrlich, da haben wir absolut kein Bedürfnis, uns irgendwo aufzumachen. Es ist ja gut. Wir fühlen uns wohl. Und Aufbrüche haben immer Hintergründe, wieso es überhaupt dazu kommt. Zum Beispiel die Familie von Jakob, als sie nach Ägypten kamen, es ging ihnen damals gut, als sie ankamen. Sie hatten zu essen, sie verhungerten nicht. Und später kamen sie in Bedrängnisse. Diese Bedrängnisse gaben ihnen wieder das Gefühl, hey, es muss was geschehen. In unserem Leben Unzufriedenheit, Langeweile, Ziellosigkeit, Sackgassen, Überforderungen, Streit, Einsamkeit, Nöte, Ängste und vieles mehr lassen in uns Fragen aufkommen. Und auch das Bedürfnis, etwas zu verändern. Und wir müssen uns bewusst sein, das, was in uns etwas verarbeitet, diese Signale, sind Signale eines Aufbruchs, der kommt. All das sagt etwas, hey, es muss sich etwas verändern. Da sind wir uns oftmals gar nicht so bewusst, aber das ist eine Tatsache. Wenn sich Dinge in uns so in eine Unzufriedenheit bewegen, da beginnt es doch schon. Ich will da gar nicht bleiben. Etwas möchte ich einfach als ganz wichtig hinstellen. Gott selber ist es, der in uns Aufbruch weckt. Und er will uns weiterbringen, oft auch aus Zuständen, die nicht seinem Willen entsprechen. Oder dass er uns wirklich in seine Berufung hinein, in unsere Bestimmung hineinführen will. Auch, dass wir Teil von der weltweiten Geschichte sein können. Dass er uns da mit hineinnimmt. Es ist wichtig, dass wir das nicht verkennen, wenn Dinge in uns sich anfangen zu bewegen. Oft steckt wirklich Gott dahinter, der etwas in dir bewegen will. Nur ist das nicht immer so sehr angenehm. Als er Mose berief, ich greife ein bisschen vor, das wird sicher noch in einer nächsten Predigt kommen. Als er Mose berief, erklärte er Gott, weshalb er mit diesem Volk einen Weg gehen will. Gottes Liebe galt voll seinem Volk. Wir lesen in 2. Mose 3, 7 bis 10. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen, in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen, das Land, in dem die Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hevititer und Jebusiter leben. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Wir sehen hier die Liebe von Gott zu seinem Volk. Deshalb hat er Mose berufen. Und deshalb wollte er das Volk aus Ägypten führen. Es ist seine Liebe, die uns bewegt. Ich bete oft darum, dass ich verstehe und dass wir verstehen, wenn Dinge sich in eine Unruhe hineinbewegen, was Gott damit möchte. Weil ich weiß, dahinter steckt etwas, was Gott bewegen möchte. Und meine Frage ist oftmals, Gott, was willst du? Was willst du mir sagen? Gott bereitet Aufbrüche vor und er schafft in uns auch eine Bereitschaft. Ohne diese Bereitschaft wären wir gar nicht bereit, weiterzugehen. Oftmals sind wir zu sehr auch von Ängsten gejagt und nicht von dieser Bereitschaft. Ich möchte euch in ein Bild hineinnehmen. Ich bin und bleibe irgendwo eine Bauerstochter. Silas, kannst du das Bild zeigen? Wenn wir einen Samen in die Erde legen, da ist es dunkel. Und eigentlich von außen her sehen wir überhaupt nichts, was hier geschieht. Wenn dieser Same Feuchtigkeit kriegt, die gewisse Wärme, die er braucht, dann beginnt es zu arbeiten. Außen sieht man überhaupt noch nichts, aber der Same bricht auf. Und etwas beginnt zu wachsen. Und ich möchte genau diese Phase vor dem Aufbruch in das hineinnehmen. Ich sähe, ich pflanze und wenn ich sähe, ich bin dann so, ich gehe doch recht regelmäßig schauen, kommt da schon was? Ich bin auch versucht, zu viel Wasser zu geben, weil ich will, dass es wächst. Und wenn dann ein Blatt rauskommt, wenn dieser Spross rauskommt, für mich ist das immer ein Erlebnis. Und dann überlege ich mir, stimmt das Licht? Kommt das gut? Aber diese Phase, wo der Same in der Erde ist, wo der erste Spross, die erste Wurzel wächst, das ist alles nicht sichtbar für uns. Und ein Aufbruch bereitet sich oft im Dunkeln vor. Es ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Da bewegen sich Dinge, die können wir nicht benennen. Die sind so irgendwo schwierig. Aber Gott ist dran. Und wenn wir wissen, jeder Aufbruch, der von Gott vorbereitet ist, das ist etwas Gutes, da kommt etwas hervor, das wächst und irgendwann Frucht bringt, dann dürfen wir auch zurücklehnen und denken, okay Gott, ich lasse diesen Aufbruch zu in meinem Leben. Und gerade in dieser Zeit, wo der Same drin ist, wo er beginnt aufzusprengen, das ist eine Zeit des Gebets. Ganz eine wichtige Zeit, dass wir bei Gott sind und fragen, was bewegst du in mir? Was kann ich nicht verstehen? Ich möchte, dass du offenbarst. Dass du in mir die Dinge zeigst, wie du sie siehst. Und oftmals sind es Dinge, wo ich gefragt bin, dass ich es überhaupt aufbrechen kann. Zum Beispiel, Vergebung ist ein großes Thema. Annahme ist ein großes Thema. Wenn ich nicht vergeben kann, dann munkle ich im Dunkeln. Kann ich vergeben, kann sich etwas öffnen. Und Gott möchte oftmals einfach Gehorsamschritte in diesen Phasen, wo wir so uns in der Erde empfinden, wo sich etwas bewegt und wir doch nicht spüren, was es wirklich ist, wo dieser Aufbruch, dieses Durchbrechen nicht geschehen kann. Gott möchte, dass wir genau dann das, was er uns offenbart, im Gehorsam auch tun. Und das ist bei jedem anders. Aber Gott offenbart sich, so wie er sich seinem Volk offenbart hat, offenbart er sich auch dir. Und wenn er sich offenbart, wünscht er sich eins: Mach, was ich dir gezeigt habe. Vertraue mir. Hebräer 4,7: Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Der kommt aus Psalm 95, 7-8. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk, die Schafe auf seiner Weide. Er leitet uns mit eigener Hand. Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk damals in Meriba, in Manasse, in der Wüste, als es sich gegen ihn auflehnte. Ich möchte uns fragen, kennen wir das, wie Gott redet? Gerade in dieser Zeit, wo dieser Aufbruch noch nicht wirklich sichtbar ist. Kenne ich die Stimme Gottes? Kenne ich sein Reden, wie er mich vorbereitet? Oft empfinden wir genau diese Zeiten als unangenehm, würden sie lieber umschiffen, aber gerade deshalb ist es wichtig, dass wir da einen Gott suchen, weil er ist ein guter Gott und ein Gott, der dich liebt. Er kann uns begegnen im Lesen der Bibel, in Gesprächen mit anderen oder in einem Traum. Er kann zu dir reden im Gebet. Ich komme jetzt gerade aus Rumänien. Ich hatte eine sehr herausfordernde Zeit, aber auch eine sehr gesegnete Zeit. Ich lag einmal nachts um 12 Uhr im Bett. Ich wusste, mein Team, die erwarten jetzt von mir am Morgen eine Andacht. Und ich hatte absolut keine Zeit, mich irgendwo diesen Themen zu widmen. Ich habe gesagt, Jesus, ich möchte hören, was du dem Team sagen möchtest. Und Gott gab mir einen Vers nach einem sehr intensiven Tag. Aber ich habe Jesus gesagt, Jesus, ich möchte einfach wissen, was dran ist. Und er gab mir einen Vers. Und am Morgen, als ich diesen Vers mit dem Team teilte, sagte eine Frau, du glaubst es nicht. Heute Morgen hat eine Freundin genau diesen Vers mir gesagt. Und ich weiß, dass genau Gott mich darin weiterbringen möchte. Und ich glaube, es sind diese kleinen, wichtigen Offenbarungen, die es ausmacht, dass Dinge aufbrechen können. Gott hat es zugelassen, was mit der Familie von Jakob geschah. Es wurde eng für sie. Sie waren in großer Bedrängnis. Aber Gott hatte einen Plan. Er wollte sie wieder zurückbringen ins Land Kanaan. Das war sein Plan. Sie wären geblieben. Wäre nicht das geschehen, dass alles so eng geworden wäre, so ungemütlich. Und gerade diese ungemütlichen Situationen in unserem Leben sind diese Zeiten, wo Gott uns in Neues hineinführen möchte, uns neues Land geben möchte, uns aus einer Sackgasse holen möchte. Er will uns in seine Bestimmung hineinführen, auch uns als Gemeinde, für die er uns zugedacht hat. Gott will, dass wir alle Anteil an diesem Aufbruch haben, auch als Gemeinde. Er will keine Zuschauer, er will uns mittendrin haben. Wir können persönliche Aufbrüche zulassen oder verhindern. Gott macht nichts mit uns, dass wir nicht auch ihm das Recht geben, dass er das darf. Wir können Aufbrüche mit beeinflussen, unterstützen, aber wir können sie auch blockieren. Das Volk Israel ging 40 Jahre durch die Wüste. Ich sage das öfters mal im Gespräch, ich sage das manchmal auch mir. Okay, dann mache ich nochmals eine Runde. Gott ging mit dem Volk Israel auch 40 Jahre. Ich möchte das zwar nicht wirklich, aber ich bin auch Mensch. Ich merke das dann auch immer wieder. Bleiben wir dran, in einer Bereitschaft, diese Aufbrüche zuzulassen, Gott zu verstehen darin. Für dich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Oft sind es unsere innersten Ängste und Enttäuschungen und Verletzungen bis hin zu Traumas aus dem Leben, aus Stürmen des Lebens, die uns prägten, dass sich unsere Seele verschließen musste, um zu überleben. Das ist eine Tatsache. Die Seele muss sich manchmal auch schützen können, weil einfach das Geschehen hier auf der Erde ist brutal. Es ist einfach so. Aber wenn das geschieht, dann verschließen wir uns gegenüber den Menschen und verschließen uns auch dem sanften Reden Gottes. Und das verhindert oftmals den Aufbruch, den Gott in uns bewegen möchte. Lasst uns deshalb Menschen sein, die Gott an ihren Herzensboden heranlassen, dass er den Herzensboden bearbeiten kann. Er ist unser Gärtner. Ihr seht, ich habe es mit dem Garten. Aber es ist gut, es ist für mich ein starkes Bild. Gib Gott das Recht, dass er deine Herzensbeschaffenheit berühren kann. Dass der Same, der gelegt ist in dir, aufbrechen kann, dass er wachsen kann, dass er durchbrechen kann, dass er sichtbar wird. Jesus lehrt im Gleichnis vom Sämann in Lukas 8, das ist für mich ein Kernvers, da sagt Jesus ganz etwas Wesentliches. Es ist hier die Rede vom Samen. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Und wir hören oftmals nur die Frucht, aber hören wir das, was vorher steht? Die das Wort hören und behalten. Ich denke, das ist ein Kernstück. Wie viel lassen wir uns stehlen heute in unserer Schnelllebigkeit? Hören und bewahren. Und was ich bewahre, wird zum Schatz in mir. Das kriegt Kraft in mir. Und es ist Gott ein riesiges Anliegen, unsere Herzen zu berühren. Wir kennen die Stelle aus Hesekiel 36, 26 bis 27. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Spürt ihr, Gott redet davon, ich will. Er sagt nicht, du musst. Er sagt, ich will. Und von uns her ist diese Bereitschaft zu hören, zu bewahren, ist ganz ein wichtiges. Dann kriegen all diese göttlichen Dinge Kraft in uns, können aufgehen und können durchbrechen. Voraussetzung für göttliche Durchbrüche und Aufbrüche in unserem Leben und in der Gemeinde ist diese Hingabe an Gott, diese Hingabe an Jesus im Gebet, hören und bewahren und dann der Gehorsam darin. Diese Vorbereitungen für Aufbrüche, die rütteln an deinen Gewohnheiten, auch an meinen. Die kennen wir. Und wer von uns liebt schon Unsicherheit? Aber diesen Vorbereitungsraum gebt den Gott, dass er mit dir Wege gehen kann, so wie Mose. Ich wünsche uns, dass wir den Mut haben, Bekanntes zu verlassen. Und nicht in dem stecken bleiben, wo wir uns wohlfühlen oder sogar, auch wenn es sehr schmerzt, darin stecken bleiben, weil wir Angst haben vor dem, was das Neue beinhalten könnte. Ich begleitete einmal eine Frau, ich habe gemerkt, die ist absolut nicht bereit, ich rede von niemandem von hier, müsst nicht darüber nachdenken, von wem ich rede. Ich begleitete eine Frau, die hatte eine ganz schwierige Situation in ihrer Ehe und ich habe gesagt, hab doch den Mut, scher mal aus. Einfach mal mindestens distanzmäßig. Ich habe gespürt, sie zieht das Leiden vor, als dieser Schritt mal einfach Distanz zu nehmen, die Dinge mal von außen zu betrachten, weil der Schmerz, den kannte sie. Und das andere kannte sie nicht. Sie blieb bei ihrem Mann. Es war eine riesige Tragik. Also nicht, dass ich für Ehescheidung bin. Versteht mich richtig. Es ging mir nicht um Ehescheidung. Es ging mir um Prozesse, die wir einleiten wollten. Aufbruch ist dann möglich, wenn wir diese Prozesse zulassen, die Gott anstößt. Und er stößt sie an, weil er uns liebt. Und das bedeutet Vertrauen und Glauben in unseren himmlischen Vater, dass er es gut macht und dass er es wohl hinausführen wird. Psalm 37, 3 bis 6. Du aber vertrau auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertrau auf ihn und er wird handeln. Er wird deine Rechenschaft erstrahlen lassen wie das Morgenlicht und dein Recht leuchten lassen wie die Morgensonne. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. In der Luther-Übersetzung, für alle, die jetzt denken, was ist das für ein Vers, befiehl dem Herrn deine Wege, er wird es wohl machen. Das ist das, was sich Gott wünscht. Befiehl du dich ihm an und geh mit ihm. Wir sind sein Eigentum, wir sind in seinem Reich und Gott ist der beste Verwalter und beste Versorger deines Lebens und auch unserer Gemeinde. Zusammen möchten wir als Gemeinde Teil dieser unsichtbaren Arbeit sein, die Gott tut, bevor es zum sichtbaren Aufbruch kommt. Beten wir, dass wir diese Phasen richtig verstehen und lernen, damit umzugehen, dass wir uns auf Gott einlassen können. Gottes Herz ist für die Gemeinde, er liebt seine Braut über alles. Und er bereitet uns zusammen vor, um aufbrechen zu können, um sichtbar zu werden. Sichtbar mit Früchten, das ist das, wo Gott uns hineinführen möchte. Jeder von uns ist Teil seines Volkes und mitbeteiligt an diesem Aufbruch. Und ich möchte am Schluss einfach noch zu deiner Entlastung sagen oder zu deiner Ermutigung, je nachdem, wie es bei dir jetzt ankommt. Zeiten im Leben haben Saison. Es gibt Ruhezeiten. Wie Jakob mit seiner Familie, als sie ankamen in Ägypten, da hatten sie Ruhe, sie hatten zu essen. Auch in deinem Leben schenkt Gott Ruhezeiten. Aber es gibt Zeiten, da sind wir dran am Säen, am Aufbrechen, Zeiten der Ernte. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, welche Zeit ist dran. Und dass wir nicht einfach im Gewöhnlichen stecken bleiben. Ich hatte in meinem Leben eine Situation, ich weiß nicht, ob ich das schon mal von vorne euch erzählt hatte. Ich hatte eine ganz schwere Zeit, ein halbes Jahr lang. Und in der Gemeinde geht es ja immer darum, wir sind unterwegs, wir machen, wir tun. Und ich saß dann, ich habe mir gedacht, nein, nicht mit mir, nicht mit mir. Ihr könnt das alle machen, aber nicht mit mir. Und da saß der Pastor, das heißt, nein, der stand wie ich jetzt vorne, und hat gesagt, okay, und hat eine Stelle aus dem Mose genommen, ich habe mir die Zeit nicht genommen, diese zu suchen, hat erklärt, wie der Führer damals zur Schlacht aufruf und alle Krieger aufruf, hey, geht in die Schlacht. Also, hey, jetzt geht was ab, Aufbruch pur. Und ich saß da und habe gedacht, okay, und hat er den Text gelesen. Und es steht im Text drin, irgendwo heißt es, und die, die sich nicht fähig fühlen, in die Schlacht zu gehen, bleibt zu Hause. Und ich habe gedacht, danke Jesus, du bist genial. Und das war wirklich eine Phase in meinem Leben, da brauchte ich dieses Zuhause. Ich wäre nicht fähig gewesen. Aber Gott hat mich wieder befähigt, auch in die Schlacht zu gehen. Und ich möchte das einfach euch sagen, versteht diese Aufbrüche als gute Sache. Wenn es Zeit ist, nach Hause zu gehen, dann geh nach Hause. Aber verstehe auch wieder, wenn es dran ist, in die Schlacht zu gehen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir verstehen, wann ist deine Zeit und wann ist die Zeit für die Gemeinde, was dran ist. Und von daher, wir haben einen guten Gott. Er geht mit uns einen guten Weg, er überfordert uns nicht, aber er will dranbleiben. Er will der Welt zeigen, wer er ist. Und da sind wir gefragt. Und wenn es dran ist, dass du zu Hause bist, dann bleib zu Hause. Aber bleib beim Herzen von Gott. Dann bist du am richtigen Ort und verstehst auch wieder, wann es dran ist, aufzustehen und in die Schlacht zu gehen. Wir wollen in den kommenden Predigen da noch weiter hineinschauen, was es heißt, sich aufzumachen. Das Volk Israel lehrt uns extrem viel. Wir wollen Geschichte schreiben mit unserem Gott. Wir wollen Aufbrüche, in diese Aufbrüche hineingehen, Durchbrüche erleben. Wir wollen Reich Gottes sehen. Aber so, wie es dran ist für die Gemeinde und wie es dran ist für dich. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Das ist mir einfach wichtig. Verschließt euch nicht dem Reden Gottes und dann seid ihr gut unterwegs. Dann sind wir gut miteinander unterwegs. Und ich möchte euch zum Schluss ein Bild zeigen. Aufbruch hat mit Bewegung zu tun und mit Durchbrechen. Ich weiß nicht, wo du dich findest. Vielleicht bist du voll in der Blüte, du bist aufgebrochen. Bald kommen die Samen, die weitere Pflanzen ermöglichen. Vielleicht bist du am Wegweis, wo du denkst, okay Gott, ich brauche ein bisschen Hilfe. Vielleicht bist du dran, Wurzeln zu entwickeln und am aufzubrechen. Mach's mit Gott zusammen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen.